Basta Berlin.
Wir erleben eine Zeitenwende.
Werden schon in wenigen Jahren blühende Landschaften geworden sein.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das.
Jetzt darf auch mal Rambo Zambo im Adlerhaus.
Wir müssen die Kirche doch mal im Dorf lassen.
Der alternativlose Podcast.
Sie hören Kontrafunk. Wir begrüßen Sie bei Basta Berlin. Ich bin Benjamin Golme und ich heiße Sie herzlich willkommen zu Folge 306.
Mein Name ist Marcel Joppa. Herzlich willkommen zu Basta Berlin, dem alternativlosen Podcast. 2026, Wahnsinn. In jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, hat ja Hermann Hesse mal gesagt. Oder um das Gefühl zum Jahreswechsel mit den Worten von Homer Simpson zu beschreiben.
Ich schaffe es, ich glaube, ich schaffe es. Das ist der spannendste Moment in meinem Leben. Ich bin der König der Lüfte.
Ja, genau. Und hier nun unser Gefühl wenige Tage nach dem Jahreswechsel.
Nein!
Der Zauber des Anfangs ist bereits verflogen. Herzlich willkommen, Realität. International geht's schon wieder heiß her. Würde uns nicht wundern, wenn die USA zum Jahresende ein paar Bundesstaaten mehr und diverse Länder ein paar Regierungschefs weniger haben.
Ja, wer folgt Maduro nach New York? Vielleicht ja Mette Frederiksen aus Dänemark. Schöne Grüße nach Grönland. Und während es geopolitisch ganz schön hitzig ist, wird Deutschland tiefgekühlt. Genauer gesagt Berlin, also der Berliner Süden. Linksextreme zündeln am Stromnetz und die Bude bleibt bitterkalt.
Dazu habe ich jetzt mehrere Witze vorbereitet. Mhm. Wenn den Leuten im Grunewald kalt ist, was sollen sie dann machen? Können Sie doch Ihren Tesla anzünden.
Ah.
Und jetzt pass auf, was ist ein Tesla in Kreuzberg? Ein Verbrenner.
Und der brennt ewig.
Dieser Witz wurde Ihnen präsentiert vom zweiten deutschen Fernsehen. Den habe ich bei Jan Böhmermann geklaut. Jan und ich. Ja, das Silvesterparty war super mit uns alle. Aber Marcel, du hast über Linksextremismus gesprochen. Das ist in Deutschland überhaupt kein relevantes Problem, sagen zumindest staatlich finanzierte NGOs.
Ah.
Und linksgrüne Parteien sind sich da natürlich ebenfalls einig. Sag das mal bei minus 10 Grad den Leuten, die gerade in Berlin-Zehlendorf bibbern. Mm. Die Rentner und die ganz normalen Leute.
Ihr merkt, 2026 ist schon wieder eine Menge los. Wir krempeln also die Ärmel hoch, rücken den Aluhut zurecht und starten in unseren ersten Themenblock.
Heute wollen wir unsere Helden ehren. Mhm. Wir wollen sie feiern, sie loben und hochleben lassen. Es sind ganz besondere Menschen. Ihre Haut ist blau, aber sie sind keine Schlümpfe. Sie sind in Pelze gehüllt, aber sie sind keine Bären. Sie sind einfach Berliner.
Und wir können auch einmal frieren für die Freiheit. Und wir können auch einmal ein paar Jahre ertragen, dass wir weniger Lebensglück und Lebensfreude haben.
Die Berliner frieren tagelang bei Stromausfall und Minustemperaturen. Gehüllt sind sie in eine dicke Schneedecke. Zehntausende leiden entweder in ihren unbeheizten Wohnungen oder gehen in Turnhallen und Massenunterkünfte.
Kein Problem. Wir können zur Not auch Jahre auf ein wenig Komfort verzichten. Seht's doch mal positiv. Das ist so eine Art Trainingslager. Frieren für die Freiheit, das will ja auch gelernt sein.
Ja und Leute, was ist schon ein paar Tage Frieren für die Freiheit? Mach doch lieber ein paar ganze Jahre draus, denn das führt zu finanzieller Freiheit. Glaubt ihr nicht?
Oh doch, der Saarländische Rundfunk berichtet Mitte Dezember. Nebenkosten, warum es jetzt besonders teuer wird. Besonders der Wegfall von staatlichen Energiesubventionen habe die Preise für Fernwärme, Öl und Gas deutlich angehoben. Laut Energiedienstleister ISTA sind die Heizkosten 2024 bundesweit im Schnitt um bis zu 27% gestiegen. Für viele Haushalte bedeutet das Mehrkosten von rund 200 bis 300 Euro pro Jahr, insbesondere bei Fernwärme und Gas.
Das sind aber Zahlen von 2024. Was erwartet uns wohl 2026? Das erklärt der Bayerische Rundfunk. Schon seit mehreren Jahren steigt der staatlich festgelegte CO2-Preis stetig an. Im kommenden Jahr wird er erstmals innerhalb eines Korridors festgelegt. Zwischen 55 und 65 Euro kostet der Ausstoß einer Tonne CO2 dann. Heizöl und Erdgas dürften dadurch nochmal deutlich teurer werden. Ein Liter Heizöl könnte um etwa 20,6 Cent teurer werden, während eine Kilowattstunde Erdgas um rund 1,4 Cent steigt.
Schöne Grüße eurer Bundesregierung. Sie erhöht die Preise für das Heizen auf unterschiedlichen Wegen. Sie schröpft die Bevölkerung mit der Erhöhung einer steigenden CO2-Steuer. Außerdem fördert sie die Wärmepumpen. Das führt dazu, dass die Kosten für das Gasnetz auf weniger Schultern verteilt werden müssen und jeder Gaskunde mehr bezahlen muss.
Wie können sich die Bürger dagegen wehren?
Mit Diesel. Mit einem riesengroßen Dieselaggregat im Garten. Das blubbert dann vor sich hin und bringt konstant Strom im Winter und Sommer.
Schöne Idee, aber leider nein. Natürlich steigt auch die CO2-Steuer auf Diesel und Benzin.
Dann fällt uns wirklich nur noch eins ein.
Licht aus, Heizung aus, happy Stromausfall. Wer keinen Strom benutzt und seine Wohnung nicht heizt, der zahlt auch nicht. Außerdem könnt ihr die Tipps von Bundeskanzlerin Angela Merkel befolgen.
Und deshalb haben wir jetzt einen besonderen Winter und man muss sich vielleicht wirklich ein bisschen was Wärmeres noch zum Anziehen mitbringen. Vielleicht macht man auch mal eine kleine Kniebeuge oder so oder klatscht in die Hände, damit man ein bisschen warm wird.
Und wenn das nicht reicht, kommt hier unser Mega-Lifehack. Schnee schippen. Gründen Sie doch einfach einen eigenen Winterdienst und schippen Sie die gesamte Nachbarschaft frei. Das macht warm und ist in Zeiten der Klimakatastrophe eine sichere Bank. Hm. Sie wissen ja, es wird immer kälter. Vergangenen Sonntag haben wir in Berlin noch bei -3 Grad im Bikini Après-Ski gemacht. Für kommenden Sonntag sind schon -14 Grad angekündigt.
Ja, und wenn das alles nicht hilft, dann helfen warme Worte. Die kommen von einem echten Herzensmenschen. Bereits 2019 hat sie gezeigt, wie groß ihr Herz ist und für wen es schlägt. Der Tagesspiegel hat berichtet. Sarah Connor bei Berlin-Konzert. Sie verweigert AfD-Idioten ihr Herz. Delmenhorst kann stolz sein. Die Pop- und Schlagersängerin Sarah Connor demonstriert in der Benz Arena, dass sie sich um die Welt sorgt.
Und Connor sorgt sich weiter. Jetzt um die Berliner im Stromausfall. Sie ist selber betroffen. Die Multimillionärin, die wechselt nach Medienberichten ihre Domizile zwischen Südfrankreich und Grunewald. Am Samstag, da war sie dann aber den ganzen Tag unterwegs und total geschockt, als sie nach Hause gekommen ist. Auch ihr Grunewalder Domizil blieb dunkel.
Connor dreht auf der Türschwelle um und ballert Richtung Innenstadt ins Hotel. Hoffentlich ja wohl mal 5 Sterne für den Star. Dort angekommen, schaltet sie das Telefon ein und zeigt ihr großes Mitgefühl.
Weil es ist ja jetzt noch nicht mal so ein Major-Anschlag. Es ist halt, sind halt ein paar Bezirke, aber es sind immerhin 45.000 oder 50.000 Haushalte. Also kann man sich ausrechnen, wie viele Menschen das ungefähr sind, die das jetzt betrifft. Und für uns ist kein Problem. Wir können halt hier ins Hotel gehen und haben es jetzt heute Abend warm. Aber wie machen das andere Leute? Und was macht ihr dagegen? Also, liebe Politiker.
Sarah Connor in ihrer Paraderolle, ich prangere an. Aber auch Journalisten sind betroffen und berichten. Zum Beispiel Michael Bröcker von Table Media. Die iPads der Kinder sind dabei zwar ein lautstark formuliertes, aber nicht das größte Problem. Schlimmer ist die Dunkelheit. Die elektrischen Jalousien gehen nicht mehr hoch. Wir stellen an jeder Ecke Kerzen auf, noch eine letzte warme Dusche, dann pumpt auch die Gastherme kein warmes Wasser mehr in die Heizkörper.
Bröcker hat es schwer erwischt. Er beschreibt, wie er Lachs auf dem Gasgrill zubereitet, seinen Outdoor-Kühlschrank befüllt, den hauseigenen Kamin anfeuert. Doch die Lage ist verzweifelt, die Dunkelheit ist schlimm.
Bröcker bekommt spontane Angebote von Freunden. Schöneberg, Potsdam oder Frohnau. Wohin flüchtet der von Dunkelheit, Lachshälften und Grillpartys geplagte Journalist? Er entscheidet sich für Frohnau. Er zieht vom noblen Vorort im Südwesten in den noblen Vorort im Norden. Die Qual der Wahl war hart.
Ja, das erfahren wir auch in der Bild. Wirtschaftschefin Patricia Platiel, die beschreibt ihren Überlebenskampf. Zitat: Als nach Stunden klar wird, dass der Strom nicht so schnell wiederkommt, haben wir die Idee. Nix wie weg hier. Ab ins Kino, an den Kuhdamm. Da gibt's Strom und Wärme und normales Leben. Heizung im Auto auf volle Pulle. Doch wir haben die Rechnung ohne das Parkplatztor gemacht. Es ist elektrisch. Wir kommen nicht raus.
Am Ende muss auch die Wirtschaftschefin der Bild in ein Hotel flüchten. Aber den Ehren-Connor für Anteilnahme und Blackout-Poesie bekommt Ulf Poschardt. Der Herausgeber der Welt schreibt einen berührenden Erfahrungsbericht über den McDonald's an der piekfeinen Kläallee. Zitat: Die Dunkelheit macht alle gleich. Die Kälte drückt reich und arm, laut und leise, alt und jung. Dreadlocks und Nasenring und die Mama mit der Hermes-Tasche zusammen. Alle sorgen sich um alle.
Alle sind gleich und alle sorgen sich um alle. Manche sorgen sich am wärmenden Kamin, andere sorgen sich im Wellnessbereich des Hotels und wiederum andere sorgen sich in den Villen von Freunden in Frohnau.
Einfach mal die Fresse halten. Einfach mal die Fresse halten. Checkt ihr eure weißen Privilegien eigentlich mal? Weiß-schwarze Privilegien, ist mir scheißegal, aber was sind Privilegien, die haben und trotzdem scheißen sie sich gar nichts und denken, okay, was mache ich jetzt mit meinem Schicksal? Ich fahre zu McDonald's in die Wärme, ziehe mir ein Mac-Menü rein und schreibe erstmal ein paar ganz tränenreiche Artikel über mein Schicksal.
Dass man mit dem normalen Volk mit den Nasenringen jetzt bei Mc's gewesen ist.
Ich finde das wirklich toll, dass ihr das alle geschrieben habt, denn das sagt so viel über euch aus. So viel, wie abgehoben ihr eigentlich wirklich seid. Wir kommen jetzt mal zu den Leuten, die echte Sorgen haben. Einer der seltenen Momente ist hier dokumentiert, in dem die Politik auf die Bürger trifft. Innensenatorin Spranger und Bürgermeister Wegner wollten eigentlich ihr Mitgefühl zeigen. Fernsehen und Zeitungen waren auch eingeladen, damit man da schöne Bilder präsentieren kann. Pressearbeit machen. Doch dann stellte sich ihnen eine Berliner Schnauze in den Weg.
Wieso schläft so ein Mann eine Nacht in dem Heim, in dieser Halle? Der hat einen hohen Pflegegrad. Er muss ins Heim. Der hat Pflegegrad 5. Was ist hier los in dieser Stadt? Ja, so war meine Stadt. Das ist doch unfassbar alles. Das ist doch unfassbar. Nicht gar nichts gut. Es ist nichts gut. Genau das ist das Problem.
Nichts ist gut in Berlin. Am Samstag gegen 4.30 Uhr erfolgte der Terroranschlag auf die Stromversorgung. Spätestens ab 6 Uhr hat die Innensenatorin angefangen, das Kabinett zu informieren. Wirtschaftsministerin Giffey sagt, sie sei bereits auf der Arbeit gewesen. Der regierende Bürgermeister Wegner sagt, er sei um 8:02 von der Innensenatorin informiert worden.
Was ist denn hier los? Wie kann das sein? Warum haben die SPD-Frauen schon um 6 Uhr telefoniert, aber CDU-Chef Wegner und Bürgermeister wurde erst um 8 Uhr informiert?
Er schläft gern länger.
Ja, das ist ja die spannende Frage. Ja. Ist der Bürgermeister der Hauptstadt schlicht nicht ergreifbar, erreichbar? Ist er im Schlafmodus? Snoozt er noch vor sich hin? Oder hat Schummel Franzi mal wieder geschummelt, als sie behauptet hat, dass sie um 6 Uhr schon auf dem Wertstoffhof der BSR gewesen ist?
Das muss das Kabinett untereinander klären. Das Katastrophenmanagement wird aber schnell kritisiert. Von einem, der ebenfalls in der Nähe des Anschlagsorts lebt und beruflich mit Inlandsterrorismus befasst war. Hans-Georg Maas.
Man war nicht in der Lage gewesen, einen Notfallplan aufzurufen und in kürzer Zeit die notwendigen Schritte einzuleiten. Vieles aus meiner Sicht wirkt einfach dilettantisch. Manches vielleicht auch darauf zurückzuführen, dass man das auf die leichte Schulter genommen hatte, wie auch im vergangenen September, als es einen Anschlag in Berlin Südost gab.
Behördenversagen in Berlin? Das hat Ende November der Berliner Rechnungshof bereits angeprangert. Er hat den Katastrophenschutz untersucht und kommt zum Urteil.
Im Ernstfall Chaos. Der Katastrophenschutz in Berlin. Viele der 37 Katastrophenschutzbehörden haben auch 3 Jahre nach der Reform des Katastrophenschutzgesetzes weder Gefährdungsanalysen noch Krisenstäbe oder funktionierende Katastrophenschutzpläne vorzuweisen. Einigen Behörden war nicht einmal bekannt, dass sie Katastrophenschutzbehörden sind. Andere hielten sich für nicht zuständig.
Katastrophe? Ich? Nein. Kollege kommt gleich.
Ja. Er stellt sich natürlich auch die Frage, was ist überhaupt eine Katastrophe? Ein Starkregen? Boah. Ein Sturm? Boah. Das sind Katastrophen, mit denen Berlin jährlich zu tun hat. Aber wir sprechen hier über was ganz anderes. Wir sprechen über einen Terroranschlag. Einen Terroranschlag auf die Energieversorgung im kältesten Monat des Jahres.
Wir sprechen über knallharte Gewalt. Über Körperverletzung, über die Gefährdung von Menschenleben. Mittelbar sprechen wir vielleicht sogar über Tötungsdelikte. Wir sprechen nicht über eine Katastrophe. Wir sprechen über brutale Gewalt mit einer brutalen Tradition in Berlin.
Niemand kann hier aus allen Wolken fallen. Genau das ist vor wenigen Monaten passiert.
Und genau hier ereignete sich der Anschlag. Am frühen Morgen gegen 3.30 Uhr brennen zwei Strommasten in Berlin-Johannisthal. Die Folge: rund 50.000 Haushalte und Gewerbekunden in Johannisthal, Bohnsdorf, Niederschöneweide, Grünau, Adlershof, Altglienicke und umliegenden Ortsteilen sind plötzlich ohne Strom.
Im September gab es bereits einen Brandanschlag auf Berlin und Zehntausende waren ohne Strom. Aber konnte ja keiner ahnen, dass die das nochmal machen. Und dann auch noch im Winter.
Konnte man ahnen, ja. Sie haben es auch nicht nur einmal gemacht. Derzeit geht die Polizei von einem glaubhaften Bekennerschreiben aus. Verfasst haben soll es die Vulkangruppe. Der mehrseitige, kleingeschriebene Text ist ein Sammelsurium aus Anschuldigungen, Weltanschauungen und Forderungen.
Freiheit für alle KlimaaktivistInnen und alle Antifas ist da zu lesen. Wir erfahren, dass es im Kampf gegen den menschgemachten Klimawandel jetzt Fakten brauche, also einen Anschlag. Hm. Genannt werden mehrere Politiker. Die Namen von J.D. Vance und Javier Milei sind falsch geschrieben. Der von Franziska Giffey ist mal richtig und mal falsch geschrieben.
Neben CO2-Gerede kommt auch so allgemeine Konsumkritik nicht zu kurz. Menschen verhungern vor Bildschirmen, vor Einsamkeit und Entfremdung. Das echte, analoge Leben wird zurückgedrängt und wir versinken in Überwachung und der digitalen Welt.
Ich muss sagen, die Passagen haben mir ganz gut gefallen. Und dann haben sie auch noch mehrfach die Bedeutung von Bargeld betont. Ich dachte mir, wo soll ich unterschreiben? Megatext. Wenn da nicht das ganze, der ganze Rest gewesen wäre. Das ist ein sehr, sehr langer Text, der in kleinen Teilen auch bei uns anschlussfähig ist. Aber ansonsten zählt er typische linke und linksextreme Punkte auf.
Das ist so langweilig heute. Können wir nicht irgendwie draußen Eigentum von anderen kaputt machen, gegen Porsche treten? Oder ist irgendwo eine Demo? Da könnten wir grundlos Polizisten beleidigen.
Nee, aber Tim und die anderen AktivistInnen, die wollten heute in Berlin einen Stromkasten anzünden, aber die sind schon los.
Oh Mist, ey, schade. Oh, schau mal, USA haben den PräsidentInnen von Venezuela entführt.
Was, echt? Wieso?
Keine Ahnung, ich befasse mich doch nicht mit Venezuela. Ich weiß nicht mal, wo das liegt. Ich habe auch sonst keinen Plan von Südafrika. Wollen wir trotzdem eine Demo starten?
Ja, geil, let's go. Free the President, der arme Kerl. Ich bastel uns ein Pappschild.
Witzig. So macht sich der TikToker Mauri Pastore über Linke lustig. Aber wir wollen mal nicht vergessen, diese Vulkangruppe ist ja schon fast Berliner Folklore. Es war nicht ihr erster Anschlag, nicht ihr zweiter Anschlag, nicht ihr dritter oder vierter. Sie terrorisieren Berlin und Brandenburg bereits seit fast 15 Jahren. Es begann mit einem Anschlag auf die Bahn im Oktober 2011.
Es ging immer wieder gegen Stromkabel und die Bahn. Und mehrmals auch gegen einen der größten Arbeitgeber der Region, gegen den Autobauer Tesla. Bei Tesla wurde ein Schaden in Multimillionenhöhe angerichtet. Aber nicht nur Musk war betroffen von diesem Anschlag, sondern auch Logistikzentren in der Region und Logistikzentren von Supermärkten.
Denn das zieht sich durch die Aktion der Gruppe komplett durch. Sie behaupten, ein bestimmtes Ziel zu haben und erreichen oft das Gegenteil von dem, was sie behaupten. Sie wollen Elon Musk schaden.
Und Schaden der gesamten deutschen Wirtschaft. Denn wer will denn Milliarden investieren, wenn dann selbsternannte Klimaretter die Fabrik angreifen?
Sie wollen CO2 einsparen und attackieren ein Gaskraftwerk.
Und zur Rettung von Menschenleben müssen Dieselgeneratoren aus ganz Deutschland rangekarrt werden.
Sie wollen die Reichen in ihren Villen frieren lassen.
Die gehen aber ins Hotel. Während die Armen, Alten und Schwachen sich dann vom regierenden Bürgermeister in irgendwelchen Turnhallen vollsabbeln lassen müssen.
Es ist das typische Muster. Gut gedacht ist das Gegenteil von gut gemacht. Und es ist auch nicht gut gedacht, seine eigene Meinung mit Gewalt und Terror durchdrücken zu wollen.
Unsere gemeinsame Freundin Monika Gruber bringt es pointiert auf den Punkt. Ein Terroranschlag auf Leib und Leben unschuldiger Bürger, begangen von einer blödstudierten linken Versagerbagage, die ernsthaft glauben, sie tun der Gesellschaft damit einen Gefallen. Lebenslanger Sozialdienst für alle Beteiligten.
Ja, ist ja schon faszinierend, ne? Da bekennen sich seit 15 Jahren Linksextremisten zu Brandanschlägen. Sie haben damit Hunderttausende Berliner geschädigt. Sie haben ihnen die Zeit geraubt, die Nerven geraubt und Geld gekostet. Und wie viele von ihnen sitzen hinter Gittern?
Keiner.
Wie viele saßen in Untersuchungshaft?
Niemand.
Wie viele Anklagen gab es?
Keine.
Nach unserer Kenntnis gab es all das nicht. Wobei,
Mai 24. Der Tagesspiegel berichtet. Brandanschlag auf Berliner Bahntrasse geplant. Zwei Angeklagte aus der linken Szene schweigen vor Gericht. Eine 34-Jährige und ein 33-Jähriger, die Polizei der linksradikalen Szene zuordnet, sollen einen Anschlag auf eine Bahntrasse geplant haben.
Die Tatverdächtigen Eva und Daniel wurden festgenommen. In ihren Rucksäcken fand man einen Kanister mit mehreren Litern Benzin, Gummihandschuhe und Funkgeräte.
Sie wurden in Adlershof an einer S-Bahn-Unterführung festgenommen. Kann es sein, dass zwei Mitglieder der Vulkangruppe auf frischer Tat ertappt wurden, von der Polizei durch Zufall entdeckt und dann der Justiz zugeführt? Herr Jopper, in welchem Gefängnis sitzen Sie denn eigentlich? Wie endete das Verfahren?
Nun, das Amtsgericht Tiergarten hielt die Beweislage für zu dünn und sprach die beiden am 15. Juli 24 frei. Weil sich der Tatvorwurf nach der durchgeführten Beweisaufnahme nicht mit der für eine Verurteilung erforderlichen Sicherheit führen ließ, so berichtet es Apollo News.
Ja, ich habe das Gerichtsverfahren damals als Prozessbeobachter auch begleitet. Mhm. Ich weiß auch die Argumentation der Angeklagten. Die haben gesagt, ihnen war kalt und sie wollten ihren Tesla anzünden.
Ah, ja.
Darum hatten sie das Benzin dabei. Dumm gelaufen. Und wenn sie nicht verurteilt sind, dann zündeln sie noch heute. Wer diese Gruppe ist, das weiß man nicht. Ob es eine Gruppe ist oder mehrere Gruppen, die sich Vulkan zugehörig fühlen, weiß man nicht. Aber dass wir hier Gewalt erfahren, die bis zum Terrorismus geht, das muss jetzt allen klar sein. Und es ist linke Gewalt.
Organisierter Rechtsextremismus, die Items sind ja in der Darstellung auch der Motivation, die wir erfassen, in unserem Monitoring dargestellt. Linke Gewalt ist in keiner Weise ein Problem in Deutschland, kein relevantes Problem. Wir haben hier wirklich ein Rechtsextremismusproblem.
Das sagt Judith Porath. Sie ist Teil der deutschen steuerfinanzierten NGO-Welt. Sie sucht beruflich nach Gewalt und kennt sich deswegen bereits auch bestens aus. Sie sagt, es gibt kein Problem mit linker Gewalt in Deutschland.
Hammer! Die Aussage ist wirklich der Hammer! Dabei wurden Linksextremisten in Deutschland in den vergangenen Jahren mehrfach verurteilt. Lina E. ist das bekannteste Beispiel dafür. Ihre Haftstrafe von 5 Jahren und 3 Monaten ist rechtskräftig. Sie war Teil einer kriminellen Vereinigung. Das ist ja nicht so wie die Mafia, keine Drogengeschäfte, was man sich so vorstellt. Nein, diese Vereinigung hatte genau ein Ziel, andere Menschen zusammenzuschlagen und zusammenzutreten. Sie sind dabei in einer Gruppe organisiert vorgegangen. Und was hat die linke Szene in Berlin, in Hamburg oder Leipzig gefordert? Free Lina! Genau wie im Bekennerschreiben und auf etlichen Wänden und auf etlichen Kundgebungen der linken und linksextremen Szene heißt es Free All Antifas. Das ist nichts anderes als die Forderung, Schwerkriminelle aus dem Gefängnis zu lassen. Und noch ein kleiner Einschub. Wir haben ja demnächst mal Wahlen in Berlin. Da bin ich ja sowieso gespannt, wie sich das Ganze auswirkt auf die SPD, auf die CDU. Aber wir haben ja auch eine Spitzenkandidatin der Partei Die Linke, Frau Ehreib. Und die hat jetzt gerade gesagt, also dieser Terroranschlag hat wirklich nichts mit links zu tun. Also ich kann verstehen, dass die Partei Die Linke sich davon gerne distanzieren möchte und damit nichts zu tun haben möchte und behauptet, das hätte gar nichts mit dem zu tun. Aber die Talking Points in den Bekennerschreiben decken sich in vielen Punkten exakt mit ihrer Politik. Also sind das ja zumindest geistes- und wesensverwandte Täter gewesen, wenn man den Bekennerschreiben glauben darf. Aber noch ein Punkt. Mit denen wollen sie sich nicht solidarisieren. Mit denen wollen sie nichts zu tun haben. Wie ist es denn eigentlich mit Lina? Fordert ihre Partei auch die Freilassung von verurteilten Linksextremisten in Deutschland? Verurteilen sie denn auch die Gewalt gegen Andersdenkende, gegen Nazis, gegen Rechte oder gegen die, die sie für Nazis halten, diese Schlägergruppen? Das würde ich ganz gerne mal wissen. Wie stehen sie denn zu diesen ganzen Konnewitz-Ausschreitungen, die ständig passieren? Finden sie das falsch oder ist das nicht eigentlich auch irgendwie ein Teil der Partei Die Linke? Ich möchte gerne von Ihnen jede Menge Distanzierung zu diesem Thema hören, Frau Ehreib. Sie wollen doch meine Bürgermeisterin werden.
Aber mal zurück von der linken Gewaltkriminalität zum linken Ökoterrorismus. Denn der ist ja nicht vom Himmel gefallen.
Naja, ich dachte, ist doch ein bisschen verlogen.
Also einerseits würde ich denken, besser Doppelmoral als gar keine Moral. Ja. Und nein, natürlich nicht, weil du bist in dem Augenblick ja ein Urlauber und machst irgendeinen Urlaub und das... Darüber kannst du dir ökologisch mal Gedanken machen, aber du bist ja nicht in deiner gesamten Existenz dein Urlauber, sondern du bist ja auch, wenn du im Flugzeug sitzt, ein Teil dieser Gesellschaft.
Luisa Neubauer auf die Frage, ob Klimaaktivisten nach Thailand fliegen dürfen. Antwort, ja klar.
Sind Ökoterroristen bei ihren Anschlägen eigentlich Kriminelle?
Nein, da sind sie klimaschützender.
Ah. Und wenn diese Konsumkritiker danach mit ihrem iPhone und ihrem MacBook ihre Bekennerschreiben formulieren, sind das dann Konsumschweine?
Nein, da sind sie Bekennende.
Hm. Wann bekennt sich eigentlich Luisa Neubauer zum Terrorismus? Ach so, hat sie ja schon. 2022. Natürlich denken wir darüber nach, wie man die längste Rohölpipeline der Welt in die Luft jagen könnte. Das waren ihre Worte. Aber zum Glück, da gibt's ja die Journalisten des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Die haben das dann für die dummen Leser mal eingeordnet. Es sei ja ein Scherz gewesen, erfahren wir gleich ganz oben im Text. Wer weiterliest, zweifelt aber an dem Scherz der Neubauerin gewaltig.
Neubauer reagierte prompt auf die Kritik. Jesus Maria, es ist ein Buch! Schrieb Neubauer auf Twitter und postete darunter ein Bild des Buchs How to Blow Up a Pipeline des schwedischen Autors und Klimaforschers Andreas Malm. Malm gilt als Vordenker einer radikalen Klimabewegung und sieht Sabotage als eine logische Form des Protests. So haben wir es beim RND gelesen.
Ja, was denn nun? Will Luisa eine Pipeline sprengen oder zitiert sie nur aus einem Buch von einem Typen, der Pipelines sprengen will? Oder spielt sie nur mit dem Radikalismus, den andere dann tatsächlich leben?
Rund ein halbes Jahr vor diesem vermeintlichen Scherz von Neubauer hat Ökoaktivist Tatscho Müller dem Spiegel ein Interview gegeben. Der Titel? Wer Klimaschutz verhindert, schafft die grüne RAF. Tatscho Müller prophezeit 2021, ja, davon gehe ich aus. Wer Klimaschutz verhindert, schafft die grüne RAF oder Klimapartisanen oder Sabotage for Future, wie auch immer sie sich da nennen.
Müller kokettiert mit Gewalt und Militanz, genauso wie Neubauer. Müller erzählt, dass er bereits beinahe in den Untergrund gegangen sei, nun sei er aber zu alt dafür und er empfiehlt es auch nicht.
Was Müller mit seinen Worten natürlich auch macht, ist zu sagen, wenn ihr nicht tut, was wir fordern, dann müssen manche von uns leider zu Gewalt greifen und militant werden. Das ist aber dann nicht deren Verantwortung, sondern sie werden bloß da rein gedrängt.
Mieser Trick.
Luisa Neubauer und Tatscho Müller sind übrigens die bekanntesten Klimaaktivisten Deutschlands. Zeitweise sind aber auch andere Radikale bekannt geworden. Während Neubauer und Müller über Sabotage, Untergrund und Anschläge fantasiert haben, haben andere gehandelt. Und sie nannten sich Letzte Generation.
Sie haben die deutsche Infrastruktur angegriffen. Straßen, Flughäfen und das Energienetz.
Ich bin Maria, 18 Jahre und gehe eigentlich noch zur Schule. Heute bin ich aber hier mit Malte, um diese Ölpipeline abzudrehen.
Öl bedeutet Ausbeutung. Ausbeutung der Natur. Denn für ein zukunftsfähiges Land brauchen wir auch zukunftsfähige Infrastruktur. Und fossile Infrastruktur gehört da nicht zu.
Wenn fossile Infrastruktur doch weg muss, warum denn dann nicht mit Gewalt?
Die letzte Generation wurde mit Millionen von Euro finanziert und durchgefüttert. Das Geld kam unter anderem von einer Ölerbin aus den USA. Die letzte Generation hat aber auch ein Netzwerk von deutschen Bürgern, die Geld geben. Die sammelt Geld über Google Pay, Apple Pay, Visa und Mastercard und SEPA-Lastschriftmandat.
Also erstmal sind natürlich einige dieser Bezahlformen nicht gerade ökologisch. Mhm. Und andererseits finde ich es unfassbar, während etliche Regierungskritiker in Deutschland die Konten verlieren, die werden ihnen einfach weggekündigt, obwohl sie nie eine Straftat begangen haben. Nie. Auch nur einen Punkt in Flensburg gesammelt haben und nie auch nur ordnungswidrig geworden sind, verlieren die ihre Konten. Und die letzte Generation sammelt Hunderttausende ein, obwohl sie sich selber bei Straftaten filmt und dafür feiert.
Und das, liebe Leute, ist der ultimative Skandal. Denn das verstehen die Politiker angeblich nicht. Die Polizei beschäftigt sich mit Bagatellen. Sie forscht mit enormem Aufwand eine Anzeige von Robert Habeck hinterher. Sie durchsucht Häuser wegen vermeintlichen Beleidigungen. Staatsanwaltschaften überziehen Bürger mit Strafanzeigen und Gerichtsprozessen. Aber der militante Linksextremismus ist ein Dunkelfeld. Da finden sie gar nichts.
Radikale von der letzten Generation werden gehätschelt. Es gibt seitenlange, verständnisvolle Porträts in etlichen Zeitungen. Es wird erklärt, wie man da mitmachen kann und warum das so wichtig ist. Diese lächerlich kleine Bewegung von ein paar hundert Irren wurde in etliche TV-Shows eingeladen. Und die hohen Töchter der letzten Generation, die verzogenen Göhren, wurden rumgereicht wie Nobelpreisträger. Und um dem Ganzen das Sahnehäubchen aufzusetzen, wird ein Spiegeljournalist zum Pressesprecher der Gruppe, hauptamtlicher Pressesprecher der letzten Generation. Journalismus in Deutschland im Endstadium.
Links ist vorbei. Es gibt keine linke Mehrheit und keine linke Politik mehr in Deutschland. Es ist vorbei. Es geht nicht mehr.
Keine Sorge. Das meint er nicht ernst, ist nur eine seiner vielen Unwahrheiten. Natürlich macht er genau da weiter. Im Wahlkampf stellt er 551 Fragen. Er tut so, als wenn er den deutschen NGO-Sumpf austrocknen will.
Und kaum war er gewählt, geht's weiter wie zuvor. Geld geht an Verlage, die erklären, wie linke Gewalt am besten funktioniert.
Bei Hendrik Wüst in Nordrhein-Westfalen wurden gleich 4 neue Meldestellen eingerichtet. Dina, Meda, Mick und Mira. Haben die Wollnis neue Kinder?
Serafina, Dina, Meda, Mick, Mira. Nein, das sind die Meldestellen für Islamfeindlichkeit, für Antiziganismus, für Queerfeindlichkeit und Rassismus mit Fokus auf antischwarzen Rassismus und andere Formen von Rassismus.
Der regierende Bürgermeister von Berlin hat sich im Wahlkampf konservativ gegeben. Er hat es so geschafft, die rot-rot-grüne Vorherrschaft in der Stadt zu brechen. Und was war eine seiner ersten Amtshandlungen?
Er schafft den ersten Queer-Beauftragten von Berlin. Mit Alfonso Pantisano, übrigens einen provokanten Hardliner, der genauso wie sein Bruder Luigi von der Linkspartei gerne alles bekämpft, was auch nur ein Hauch konservativ ist.
Tja, liebe Union, Basta Berlin ist ja ein Service-Podcast. Wir erklären Ihnen das jetzt mal ganz einfach. Sie nominieren mit Karin Prien ausgerechnet eine woke CDUlerin ins Familienministerium. Die Prien, die Land auf und Land ab auf ihre jüdische Familiengeschichte hinweist und den Kampf gegen rechts zu ihrem Markenkern gemacht hat.
Als Familienministerin sitzt sie auf den Fördertöpfen für das Programm Demokratie leben. Dort werden hunderte Millionen in Projekte investiert, gegen rechts, für Transpersonen, gegen Rassismus, für Queerness, für Migranten und pipapo.
Vor allem pipapo. Dieses Geld geht genauso wie das Geld der Meldestellen praktisch ausschließlich zum politischen Gegner. Sie schütten mit einer Gießkanne hunderte Millionen in einen linksdominierten NGO-Komplex, in sogenannte Sozialarbeiter, Streetworker, Integrationshelfer und Demokratieretter.
Sie finanzieren damit eine Truppe, die den lieben langen Tag auf Staatsnacken ihre Ideologie verbreiten kann, rund um die Uhr die eigenen Themen setzen kann und ihren Freunden und Genossen Geld und Posten zuschachern kann.
Damit finanzieren sie nicht nur die Grünen und Linken, sondern auch den Linksextremismus. Denn von Grünen und Linken ist es nur ein Katzensprung zu Aktivisten. Und von ihnen ein Katzensprung zu Extremisten. Und von ihnen ein Katzensprung zu Terroristen.
Von Friedrich Merz zur Vulkangruppe sind es 4 Katzensprünge. Es ist inländischer Terrorismus. Es ist politisch gepflegter Terror gegen Deutschland.
Wir brauchen ein Demokratiefördergesetz. Und ich bin es ehrlich gesagt leid, wie wir seit Jahrzehnten kämpfen darum, dass NGOs und Antifa-Gruppen, die sich engagieren, immer um ihr Geld ringen und von Jahr zu Jahr nur Arbeitsverträge abschließen können.
Und ich würde sagen, wir starten in unseren zweiten Themenblock. Und ich muss sagen, seit unserer Silvesterausgabe, da ist ja schon wieder so viel passiert, kommt man kaum hinterher. Fast zeitgleich mit euren Basta-Jungs, da hatte sich auch der deutsche Regierungschef vor die Kameras gesetzt und dem Volk eine wichtige Botschaft hinterlassen.
Stimmt, die Neujahrsansprache von Friedrich Merz, ha, die habe ich gesehen. War aber wieder nichts Neues.
Tag allerseits. Einige kennen mich ja bereits seit längerem als Chef. Das sind die größeren Kollegen, weil ich allen, die nicht spuren, die Hammelbeine langziehe. Und die anderen werden mich noch kennenlernen.
Das war die Neujahrsansprache von Friedrich Merz. Ich gebe zu, von Tonalität und Inhalt bestand mal wieder eine akute Verwechslungsgefahr.
Da hat unser Praktikant Basti Molme wohl das falsche Video rausgesucht. Hier die tatsächliche und aktuelle Kanzleransprache.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger.
Stopp, reicht mir schon. Habt ihr bei Merz auch immer das Gefühl, egal was er jetzt sagt, wird unangenehm? Für uns Bürger, für die Wirtschaft, für unseren Geldbeutel und das ganze Land, kann ich mir nicht anhören.
Ja, wart doch mal ab, Marcel. Der Friedrich war in seiner Ansprache sogar richtig einfühlsam. Besonders gut hat mir die Stelle gefallen, als er sich ganz speziell an die Einwohner Berlins gewandt hat, an die Bürger der deutschen Hauptstadt, die
das Neujahr unter widrigsten Umständen begehen. Viele von ihnen ohne Strom, im Raketenhagel, in Angst um Freunde und Familien.
Ach, wäre das schön, wenn sich Friedrich Merz tatsächlich mal Gedanken um sein eigenes Volk machen würde. Hier ging es aber natürlich um die Ukrainer. Der Kanzler hat sich in seiner Neujahrsansprache quasi seine Sorgen von der Seele geredet. Und unsere Sorgen, für die war da leider kein Platz mehr.
Dabei blickte Merz in die Kamera, als sei er mit vorgehaltener Waffe dazu gezwungen worden. Es war, als würde der unbeliebte Chef eines insolventen Unternehmens auf die allerletzte Firmenfeier kommen und noch ein paar Durchhalteparolen verkünden.
Und inhaltlich? Wir haben uns die Rede mal angeschaut, damit ihr das nicht machen müsst. Und hier von uns die wichtigsten Aussagen im Zusammenschnitt.
Unsere Welt verändert sich in rasanter Geschwindigkeit. Russland führt seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Russlands Angriff war und ist Teil eines Plans. Diese geopolitischen Umbrüche haben große Auswirkungen auf unseren Wohlstand. Wir haben es selbst in der Hand. Zuversicht, dies ist ein Auftrag für uns alle. Begreifen wir das als unsere gemeinsame Aufgabe.
Wir übersetzen, Deutschland geht es schlecht, Schuld hat nicht Berlin, sondern Moskau. Und jetzt sollen die Bundesbürger diese saure Suppe bitte schön auslöffeln. Vielen Dank für nichts, Herr Merz.
Er hat jedenfalls gezeigt, wie man es nicht machen sollte.
Ja.
Dabei gibt es so viele tolle Beispiele, wie man es besser machen kann. Neujahrsansprachen, die mitreißen, die fesseln, die Optimismus verbreiten.
Ja, fällt mir auch direkt eine ein. Zum Beispiel die am 31. Dezember 2019.
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ein neues Jahrzehnt liegt vor uns. Die 20er Jahre können gute Jahre werden.
Jobs, die Angela Merkel nicht machen sollte.
Wahrsagerin auf dem Jahrmarkt.
Karten legen bei Astro TV.
Aber mal im Ernst, wer soll diesen Sprechpuppen in Berlin denn bitteschön noch vertrauen? Die Zeiten sind lange vorbei. Früher, da gab es ja noch vereinzelt diese Politiker mit Rückgrat, die für was standen, denen man geglaubt hat.
Zumindest mehr als heute. Dabei wäre es gerade jetzt wichtig, besonnene und kluge Köpfe im Kanzleramt zu haben. Doch wie sehr sich die Zeiten geändert haben, zeigt folgende Gegenüberstellung.
Ihr seht jetzt eine Aussage von Altkanzler Helmut Schmidt, 2008 bei der Vereidigung junger Rekruten in Berlin. Und direkt danach Friedrich Merz bei einer CDU-Veranstaltung Ende 2024. Was fällt euch auf?
Dieser Staat wird euch nicht missbrauchen. Denn die Würde und das Recht des einzelnen Menschen, die sind das oberste Gebot. Das oberste Gebot nicht nur für die Regierenden, sondern für uns alle.
Freiheit ist für uns wichtiger als Frieden. Frieden gibt's auf jedem Friedhof.
Das lässt tief blicken. Und schwuppdiwupp, wenige Monate nach dieser Aussage, zog Freiheitskämpfer Fritz ins Kanzleramt ein. Der falsche Mann zur falschen Zeit.
Denn weltweit brennt es an allen Ecken und Enden. Und das neue Jahr beginnt, wie das alte aufgehört hat, mit einem geopolitischen Machtkampf zwischen globalen Großmächten.
Dass Venezuelas Präsident Maduro den USA ein Dorn im Auge war, das ist natürlich schon lange bekannt. Mit dieser Aktion zum Jahreswechsel hat Donald Trump die Welt dann aber doch wieder überrascht.
Nicolas Maduro in Handschellen, umringt von Beamten der US-Drogenpolizei. Ein Video, das vom Rapid Response 47-Account der Regierung von US-Präsident Donald Trump auf X gepostet wurde, zeigt den venezolanischen Präsidenten bei seiner Ankunft in New York.
Selbst Trump-Gegner mussten zugeben, dass die Operation von US-Spezialeinheiten in Venezuela aus militärischer Sicht ein enormer Erfolg war. Venezuelas Verbündete China und Russland fanden das dagegen gar nicht so lustig. Und am Montag, da hieß es dann im Deutschlandfunk:
Erster Gerichtstermin in den USA. Venezolanischer Präsident Maduro plädiert auf nicht schuldig. Der venezolanische Präsident Maduro ist erstmals nach seiner Gefangennahme durch die USA vor einem amerikanischen Gericht erschienen. Ihm soll dort wegen Drogenterrorismus der Prozess gemacht werden.
Das ist aber schwierig.
Du meinst wegen des Völkerrechts?
Nee, wegen der Bezeichnung Präsident.
Naja gut, jetzt ist er vielleicht kein Präsident mehr, aber zu Jahresbeginn war er ja Präsident.
sehen aber nicht alle so. Zum Beispiel das EU-Parlament. Wir lesen auf Abgeordnetenwatch Ende September 24 Resolution zur Lage in Venezuela. Mit einer gemeinsamen Resolution wollen die Abgeordneten des EU-Parlaments Edmundo González Urrutia als legitimen und demokratisch gewählten Präsidenten Venezuelas anerkennen. Das Parlament lehnt den vom venezuelanischen Regime inszenierten Wahlbetrug ab.
Ach nee. Und diese Resolution wurde mehrheitlich angenommen? Wie haben denn die deutschen Abgeordneten dabei gestimmt?
Kann ich dir sagen. Vor allem CDU, CSU und AfD haben der Resolution mehrheitlich zugestimmt.
Oh mein Gott, was ist denn da mit der Brandmauer los? Das geht natürlich gar nicht.
Ja, Brandmauer hat sich nur ein bisschen verschoben. Linke und Grüne haben mehrheitlich gegen das Papier und damit praktisch für Maduro votiert. Eine spannende Ausnahme gab es. Ex-AfD-Politiker Maximilian Krah, der hat sich ebenfalls gegen die Resolution gestellt.
Das war bestimmt sein chinesischer Büroleiter. Scherz. Und wie hatte die SPD damals abgestimmt?
Die hat sich einen richtig schlanken Fuß gemacht. Die Abgeordneten sind größtenteils gar nicht erst zur Abstimmung erschienen und manche haben sich dann enthalten.
Okay, Präsident hin oder her. Wenn das Militär eines Staates in ein anderes souveränes Land geht, es mit Raketen angreift und dessen Führungsperson entführt, wie bewerten wir das denn jetzt?
Ich würde sagen, wir fragen mal unseren Außenminister.
Es ist eine komplexe Situation, die auch eine genaue Analyse von uns allen verlangt. Aber richtig bleibt eben auch. Das, was Herr Maduro dort gemacht hat, war ein verbrecherisches Regime.
Oh, ganz dünnes Eis, Herr Wadefuhl. Eine militärische Intervention in einem souveränen Land mit einer verbrecherischen Regierung und einem eigentlich nicht mehr gewählten Präsidenten. Woran erinnert mich das noch gleich?
Sag es nicht.
Ukraine.
Was?
Was?
Na, Panama.
Natürlich Panama. Hat niemand was anderes behauptet.
Ja, die Menschen vergessen auch so schnell. Wir schreiben das Jahr 1989 und der Maduro von heute hieß damals Manuel Noriega.
Noriega war niemals offiziell Präsident, doch als Militärmachthaber ein wichtiger Mann, nicht zuletzt für die USA. Er herrschte über den Panama-Kanal, die strategisch bedeutsame Verbindung zwischen Atlantik und Pazifik. 1989 rücken die USA in Panama ein und stürzen Noriega. Er wird in die USA gebracht, verurteilt und verbringt fast 20 Jahre in Haft.
Spannend. Damals im Weißen Haus saß übrigens ebenfalls ein Republikaner, nämlich George Bush Senior. Noriega wurde in den USA dann wegen Drogenhandels und Verschwörung verurteilt. Fun Fact am Rande. Bis heute heißt es, die CIA hat den Drogenhandel in Panama eigentlich mitorganisiert und mitfinanziert. Und ich habe noch einen zweiten Fun Fact. In den 70er Jahren gab es einen CIA-Chef mit dem Namen George Bush.
Ach nein.
Herrlich. Ja, ich habe tatsächlich gerade eine Dokumentation über den Enthüllungsjournalisten Seymour Hersh gesehen.
Spannender Typ.
Über viele Dinge, die er so enthüllt hat. Und da habe ich auch das gelernt. Habe ich auch ein bisschen was über Henry Kissinger gelernt. Also Henry Kissinger haben wir als zu spät Geborene am ehesten kennengelernt. Als so kleinen alten Mann, so irgendwie zwischen 128 und 150 Jahre. Bestimmt saß er hier auch auf der Couch von der Maischberger und die hat ihn da betüdelt, wie sie den Schmidt ebenfalls betüdelt hat. Und wir dachten immer, der wäre so harmlos gewesen. Man möge sich doch einfach mal mit der Lebensgeschichte von Henry Kissinger beschäftigen. Ich denke, da gibt es vielleicht auch helle Kapitel. Gibt es da auch mal ein helles Kapitel. Aber ich kann dafür nicht garantieren, Freunde. Weißt du, ich denke mir so, die deutsche Politik ist echt schon gruselig, ja? Und dann gucke ich über die Grenze nach Österreich und denke mir so, oh mein Gott, da tun sich Abgründe auf. Und dann schaut man in die USA und denkt sich, oh mein Gott, das sind die Herrscher der Finsternis.
Mhm. Aber gut. Übrigens, die Reaktionen aus Deutschland damals zu Noriega, die waren äußerst zurückhaltend. Kanzler Kohl, der war irgendwie eigentlich mit der Einheit beschäftigt. Offizielle Stellungnahme von ihm gab es nie. Zwar wurde der US-Einsatz von der damaligen Bundesregierung völkerrechtlich kritisiert, ohne die USA aber öffentlich zu verurteilen.
Bush kritisieren lieber nicht. Clinton, Obama oder Biden kritisieren auf keinen Fall. Trump kritisieren, das geht schon eher. Dabei haben US-Militärinterventionen doch eine lange Tradition in den USA.
Allein seit der Amtszeit von Bush Senior bis heute. 1991, zweiter Golfkrieg. USA greifen im Irak und in Kuwait an.
1993 in Somalia und Mogadischu.
94 Haiti.
95 Bosnien.
99 Kosovo und Serbien.
Ab 2001 in Afghanistan.
Ab 2002 im Jemen.
2003 nochmal der Irak.
2011 in Libyen.
2014 in Syrien.
Und hinter den Kulissen natürlich auch in der Ukraine. Gründe, die gab es immer. Meistens waren es Rohstoffe oder die geostrategische Lage des angegriffenen Landes. Natürlich aber nur inoffiziell. Offiziell wollten die USA immer nur Frieden und Demokratie bringen.
Das reicht nicht. Das ist zu wenig.
Marcel, sag doch mal, wie viele Militärinterventionen hat Russland eigentlich in der gleichen Zeit gemacht?
Außerhalb der Russischen Föderation? Zwei. Das war 2008, der Fünf-Tage-Krieg in Georgien und dann eben in der Ukraine.
Verstehe. Und wie steht's um China? Wie viele Auslandsinterventionen hatten die?
Oh, warte, da muss ich nachschauen. Ich habe hier so eine Liste. Das waren summa summarum null.
Stand jetzt. Aber natürlich schauen sich die übrigen Großmächte seit vielen Jahren ganz genau an, was die USA da vorleben. Stellvertreterkriege gibt es natürlich schon lange, aber mit Blick etwa auf Taiwan muss es ja dabei nicht bleiben.
Versteht uns bitte nicht falsch. Es soll jetzt nicht der Eindruck entstehen, wir finden den Einmarsch in fremde Länder irgendwie toll. Selbst wenn es ein Präsident Trump befehligt und das Ziel irgendein diktatorischer Schweinehund ist. Wir finden Waffengewalt nämlich eigentlich immer schlecht.
Der Unterschied jetzt aber ist, Trump sagt wegen wenigstens ehrlich, was er will. Er sagt America first, Kampf den Drogenkartellen. Ob das so stimmt, sei mal dahingestellt. Aber vor allem geht es ihm ja auch um das Öl. Er spielt nicht Weltpolizist wie seine Vorgänger. Er sieht sich eher als Dealmaker der US-amerikanischen Bevölkerung.
Bei Donald Trump gibt es aber weitere Begehrlichkeiten. Kolumbien zum Beispiel sei sehr krank und werde von einem kranken Mann regiert, der es liebe, Kokain zu produzieren und es in die Vereinigten Staaten zu verkaufen. Das werde er nicht mehr lange machen, so Trump. Damit enden seine Drohungen nicht. Wir brauchen Grönland für die nationale Sicherheit, sagt er an Bord der Präsidentenmaschine.
Kolumbiens Präsident Petro hat sich vermutlich bereits in irgendeinem unterirdischen Bunker auf dem Klo eingeschlossen.
Und Dänemarks Ministerpräsidentin Mette Frederiksen hat die sich wohl schon nach Russland abgesetzt? Das zumindest plant laut Medienberichten die Führung im Iran, den Trump ebenfalls gedroht hat.
Na, schwierige Situation. Wie mag die Welt wohl Ende 2026 aussehen? Wollen die USA tatsächlich auch in Kolumbien einreiten und im Iran und Grönland annektieren? Oder gibt es vielleicht sogar einen Deal zwischen den Supermächten?
Es gibt zumindest Anhaltspunkte dafür. Ich sag mal, die neue Präsidentin von Venezuela war zur Entführung Maduros zufällig gerade außer Landes, zufällig gerade in Moskau.
Zufällig.
Trump bekommt Venezuela plus X, dafür behält Russland Teile der Ukraine, China besetzt Taiwan. All das galt 2025 noch als nahezu unmöglich. Aber gilt das auch für 26?
Die Welt ist einmal mehr ein riesengroßes Schachbrett. Und Deutschland ist darauf weder ein Turm, noch ein Springer und erst recht keine Dame, sondern einfach nur ein Bauer von vielen.
Ein Bauer mit einem dicken Portemonnaie voller Steuergeld. Und wir halten das Spiel im Gange. Schaut mal hier, NTV, 1. Januar. Abwehr bereits im Einsatz. Ukraine erhält mit deutscher Hilfe zwei Patriot-Systeme.
Ja, Kostenfaktor pro System rund 1 Milliarde Euro. Wir geben unsere Patriots nach Kiew und haben bei US-Rüstungsunternehmen bereits zwei neue bestellt. Freut die USA, freut die Ukraine, teuer für uns.
Ach komm, sind doch gerade mal 24 Euro pro Bundesbürger vom Baby bis zum Greis. Damit können wir den Krieg bestimmt noch um ein paar Wochen verlängern, während sich Merz, Macron und Starmer gegenseitig auf die Schultern klopfen.
Weitere Bauern auf dem Schachbrett. Oder eher Schlachtfeld. Energiewende, Russland-Sanktionen, Massenmigration, ideologische Standards, politische Doppelmoral. All das sind die Gründe, warum uns international niemand mehr ernst nimmt.
Weil wir uns klein machen, werden andere groß. Wir büßen unsere Macht ein, andere gewinnen sie. Und einem Donald Trump ist es letztlich völlig egal, ob wir seine Militäreinsätze nun gut oder schlecht finden. Das ist gar nicht der Punkt.
Der Punkt ist, ein Deutschland, das glaubt, mit Haltungsnoten Weltpolitik machen zu können, endet nicht als moralische Supermacht, sondern als zahlender Statist im nächsten globalen Großkonflikt. Happy 2026.
Ach ja, getreu dem internationalen Motto, jeder Diktator kann machen, was er will, solange er tut, was wir wollen.
Richtig, also zumindest aus Weißer Haussicht, ja.
Ja, so ist es, aber ich sag mal so, das ist bei der Europäischen Union jetzt auch nicht ganz anders. Bei Italien oder Frankreich mit ihren Rohstoffgeschäften in Nordafrika, das ist doch irgendwie immer die gleiche Story.
Erinnerst du dich noch an Gaddafi? Mein Gott, wurde der hofiert damals, vorgezeigt mit seiner tollen, brillanten Uniform. Aber nur, solange er mitgespielt hat.
Ja, genau das Land meine ich, wenn ich von italienischen und französischen Ölkonzernen spreche. Aber wo wir gerade bei Frankreich und Nordafrika sind, also es gibt auch tolle Videos von François Hollande, wie er nach Ägypten gereist ist und da dann große Projekte eröffnet hat. Noch ein Wort zu Ägypten, ja. Was haben wir uns alle gefreut damals beim arabischen Frühling? Da dachten wir ja wirklich, jetzt geht's richtig los. Ja. Diese alten Machthaber werden da von der Macht verjagt und es wird alles total demokratisch. Weil die natürlich in Nordafrika nichts anderes wollen als eine westliche Demokratie nach westlichem Vorbild. So wird das bestimmt. Und dann haben die Ägypter gewählt. Und auf einmal haben die Ägypter zum Schock der Europäischen Union die Muslimbruderschaft gewählt. Und es folgte ein Militärputsch mit Massenmorden an Muslimbrudern. Und derjenige, der damals geputscht hat, ist bis heute Präsident von Ägypten. Und wir machen natürlich wieder beste Geschäfte mit ihm.
Ja.
Jeder Diktator und jeder Despot kann machen, was er will, solange er tut, was wir wollen. Wenn er nicht mehr tut, was wir wollen, ist er nämlich auf einmal ein Despot und ein Diktator.
Ja, es ist so.
So liest du das in der Bild-Zeitung. Und so liest du das letzten Endes auch in der deutschen Politik. Und genau so ist es.
Jetzt ist Ägypten eine Stabilitätsanker.
Ja, richtig. Das war Mubarak aber auch schon, weißt du? Das ist ja das Ding, Leute. 2001 verjagen wir die Taliban. Konsequenz war unter anderem, darüber müssten wir mal mit Belegen nochmal sprechen, über Drogen, über Mohnanbau, über den Missbrauch von kleinen Jungen in Afghanistan können wir gerne mal bei Zeiten drüber sprechen. Wir vertreiben also die Taliban mit Hilfe der Nordallianz, die ja ach so gehätschelt wurde damals. Und jetzt sind die Taliban auch wieder da.
Ja.
Ja, komisch.
Als wären sie nie weg gewesen.
Ja, also.
Wir sind durch für heute. Verspricht auf jeden Fall wieder ein wildes Jahr zu werden. Sind wir aber irgendwie schon gewohnt. Ich meine, wir haben die Olle aus der Uckermark, wir haben Corona, wir haben die Ampel und Karl Lauterbach überlebt. Was soll uns denn bitte schön noch schocken?
Ist deswegen jetzt alles trostlos? Nein, denn wir leben ja in Bayern. Gott sei Dank.
Herr Söder, bitte lassen Sie den Herrgott aus dem Spiel. Ihre Politik ist deutlich weiter südlich angesiedelt. Grüße an den Belzebub in der Staatskanzlei. Höllisch geht's dann auch hier im Kontrafunk in der kommenden Woche weiter mit Basta Berlin, mit Benjamin Golme und Marcel Joppa. Ich freue mich auf Sie, ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Ich bin übrigens der Erstgenannte, ich bin Benjamin Golme, der Esel.
Und ich bin der Zweitgenannte. Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin und tschüss.
Basta, basta, Schluss aus Ende, Feierabend, jetzt sofort. Berlin braucht dringend eine Wende, denken ist der neue Sport. Denn die Werte hier im Westen, diesem Abenteuerland, sind die selbsternannten Besten. Bitte, wo bleibt der Verstand?
Basta, Berlin, der alternativlose Podcast.